Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Macht Sinn. Wir haben eine längere Verschnaufpause eingelegt und sind jetzt wieder da. Und mit wir meine ich natürlich mich. Der Esel nennt sich immer
und
zuerst.
Mich?
Nein, mit mich meine ich, mit uns meine ich natürlich Johanna.
Mit mich meine ich uns. Hä?
Nein, meine liebe bezaubernde Kollegin Johanna ist mit am Start.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wir waren ja ein paar Wochen jetzt weg vom Fenster. Es war eine unangekündigte Sommerpause. Ich glaube, woraus ist sie entstanden? Ich glaube, dadurch, dass du kurz im Urlaub warst, ich tatsächlich nicht hinterherkam mit Produzieren und dann so ein bisschen, ja, dann dachte ich mir, okay, dann lass uns doch lieber wieder was machen, wenn du wieder da bist, anstatt dass ich jetzt alleine irgendwas aufnehme und irgendwie Blödsinn labe. Eine Folge habe ich gemacht, eine Folge, da ging es um die Wahrheit rund um YouTube-Werbung und die Öffentlich-Rechtlichen und Funk tatsächlich. Das habe ich gemacht. Danke übrigens auch an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer der Ausgabe. Ich sehe, dass die zahlentechnisch gut läuft und langfristig gut läuft. Und das ist ja irgendwie auch ganz schön zu sehen.
Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht dabei bin.
Nein. Das glaube ich nicht, weil, also auch für mich persönlich ist das schon sehr einsam, wenn man das so alleine aufnimmt. Weil du sitzt dann ja eine halbe Stunde da und redest dann so in das Mikrofon rein. Mhm. Nein, vielleicht aber, um euch ein bisschen abzuholen, wo wir stehen mit dem Podcast tatsächlich. Weil wir hatten, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen eine kleine Sommerpause, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir haben so ein bisschen festgestellt tatsächlich auch, dass wir mit dem, was wir so machen, auch im Alltagsgeschäft, gar nicht so gut dieses Tagesaktuelle, glaube ich, abbilden können im Podcast, was politische Sachverhalte betrifft, wie jetzt der Tag von Deutschlandfunk oder wie generell die tagesaktuellen Nachrichten oder wie generell Journalisten, die halt jeden Tag wirklich, ich sag jetzt mal, in Berlin vor Ort mit dabei sind. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Johanna, ich glaube, dann ist man manchmal auch einfach ein Stück weit zu weit weg und gibt auch nur dann vielleicht das wieder, was jemand anderes irgendwo irgendwie schon nochmal geschrieben hat oder bildet dann seine Meinung daraus und gibt die dann hier wieder. Aber ich glaube, das auf Dauer ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht so das, was wir vielleicht auch wollen oder was wir auch nicht wollen im Podcast. Und auch so transparenzmäßig. Ich glaube, wir können auch nicht konkurrieren mit den anderen Produkten, die es auf diesem tagesaktuellen Podcast-Markt gibt. Und das ist dann das zweite Manko. Die Folgen, die wir produziert haben, sind natürlich dann nach 3 Wochen einfach schon wieder alt. Also die hört sich dann ja rückwirkend keiner an. Und deswegen sind wir gerade so ein bisschen am Überlegen, in welche Richtung der Podcast und Macht Sinn weitergehen kann. Wir haben da so, gut, bisher nur eine Idee, die wir in den Raum geworfen haben. Wichtig für euch ist nur, es soll auf jeden Fall weitergehen. Das steht nicht in Frage. Aber in der Form, in der wir es bisher gemacht haben, tatsächlich nicht. Weil.
Genau.
Ja.
Also wir versuchen einfach, uns ein bisschen neu auszurichten. Wie gesagt, es gibt schon mindestens eine Idee. Aber ihr könnt auch gerne, wenn ihr eigene Ideen und Wünsche habt, uns schreiben. In unserem Macht-Sinn-Schneckenhaus auf Telegram. Und ja, wir updaten euch auf jeden Fall und nehmen uns auch einfach ein bisschen Zeit, um das Konzept dann gut auszuarbeiten.
Genau. Wichtig, falls ihr Vorschläge habt, wäre tatsächlich, glaube ich, für uns, dass so ein Format langfristig funktioniert. Also ihr solltet jetzt keine Formatentwickler werden, weil dafür gibt es auch Stellen bei Funk und Co., wo ihr euch bewerben könnt. Nein, aber falls ihr eine Idee habt und denkt, ey, das könnte eigentlich ganz cool sein, dann hab vielleicht im Hinterkopf, dass die auch langfristig funktionieren könnte. Aber ja, das so ein bisschen als Info für euch. Wie lange die Auszeit jetzt für die regulären Ausgaben werden wird, das haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so festgelegt. Kurz bevor wir angefangen haben, habe ich mal so ein bisschen in den Raum geschmissen, dass wir vielleicht im neuen Jahr, also 2023, zurückkommen. Müssen wir ohnehin, weil wir unsere Jahresprognosen nämlich noch aufarbeiten müssen. Das haben wir nicht vergessen für 2022. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Also wir haben jetzt mal so grob Anfang neues Jahr, glaube ich, Pi mal Daumen in den Raum geworfen. Vielleicht wird es ja auch schon früher. Denn viel später sollte es auch nicht sein. Viel später möchte ich nämlich auch nicht verschwinden. Ich habe aber gerade gesagt, reguläre Ausgaben. Die Ausgaben mit Interviews, glaube ich, überlaufen immer noch weiter, weil ich finde, das ist für mich persönlich, also von meinem Kanal heraus, auch ein guter Service für euch, weil ich hier die Interviews mit Politikern, und da kommen jetzt nochmal einige, auch hier ohne Werbung anbieten kann. Im Zweifelsfall ohne Werbung und auch in voller Länge. Ich mache das auf meinem Kanal immer so, dass ich die meistens zwei Teile und hier auf dem oder im Podcast dann wirklich auch in voller Länge zeige. Also das soll auch zwischendrin weitergehen. Wie gesagt, da gibt es jetzt auch einiges, was kommt. Janine Wissler, Dietmar Bartsch und Jens Teutrine von der FDP, die kommen jetzt hier demnächst alle online. Also dementsprechend bleibt einfach weiter abonniert, denn es wird hier nicht langweilig trotzdem. Und ihr werdet auch dann noch unsere Stimmen hören. Also Johanna und ich werden euch dann auch noch anmoderieren. Aber ja, das so ein bisschen als kleiner Disclaimer. Also macht's Sinn, geht weiter, nur ein wenig verändert dann in Zukunft. So, jetzt haben wir die Buchhaltungs- Wie sagt man? Nicht die Buchhaltung.
Das Bürokratische haben wir abgehakt.
Ja.
Heute machen wir auf jeden Fall nochmal eine reguläre Folge. Und ich starte mal direkt, oder?
Ja, go for it.
Okay, ich starte mit einer Frage. Hm. Bist du Typ Sprudel oder stilles Wasser?
Was? Okay. Also ihr müsst wissen, vor so einer Aufnahme unterhält man sich ja so ungefähr drüber, über was man spricht. Dementsprechend habe ich jetzt keine Ahnung, wo diese Frage hinführen soll. Also Sprudel oder stilles Wasser?
Okay, gut. Dann hat dich die Nachricht wahrscheinlich nicht so gejuckt.
Ach so, das Kohlensäure.
Der Getränkeindustrie einfach Kohlensäure fehlt. Schock.
Ja, das ist mir echt.
Das ist für mich, also von allen Mangel-Nachrichten, die es in der letzten Zeit dann doch sehr häufig gab, ist das für mich die schockierendste Nachricht. Es gibt einfach 30-40% der üblichen Sprudel- oder also Kohlensäure-Liefermengen nur noch. Also mehr als die Hälfte fehlt. Und Mineralwasserhersteller und auch Bierbrauer, vielleicht interessiert dich das, fahren einfach schon ihre Produktion zurück. What the fuck? Ich kann ohne Sprudel nicht leben. Also ich muss sagen, das hat mich wirklich geschockt. Und der Grund, der ist einfach sauverrückt. Weißt du, woran das liegt?
Nee, tatsächlich nicht.
An der Düngemittelbranche.
An der Düngemittelbranche?
Ja,
okay.
Also die Zusammenhänge auf der Welt sind einfach manchmal so crazy. Also bei der Herstellung von Düngemittel ist CO2 ein Nebenprodukt. Und weil die Gaspreise so extrem gestiegen sind, haben die Hersteller von Düngemitteln ihre Produktion zurückgefahren, weil die sehr energieintensiv ist. Heißt,
krass, okay.
Es ist weniger Nebenprodukt angefallen. Heißt, weniger Düngemittel gleich weniger Kohlendioxid gleich weniger Sprudel.
Das ist ja verrückt.
What the fuck? Was ist da los?
Okay, wow. Das hätte ich nicht gedacht. Auf der anderen Seite, Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo Kohlensäure im Sprudel eine Rolle spielt. Also wo das normale Sprudel in Deutschland ist, das normale Wasser, was man kauft oder was man im Restaurant bekommt, ist mit Sprudel. Das ist in fast keinem anderen Land so. Mal abgesehen vielleicht von Österreich. Nirgends ist das so. Dementsprechend, ja, es tut mir sehr leid. Also bestimmt gibt es Bereiche, die Kohlensäure wirklich relevant brauchen. Ansonsten greift da
also
vielleicht
stell
auf
dir
das
Bier
Medium.
Ohne vor?
Ja, genau, okay.
Oder
Bier,
Limonaden.
Aber beim Wasser.
Schorle.
Ja, gut, ja. Kann man auch mit stillem Wasser trinken tatsächlich. Geht auch, dann verdünnt man das nur. Aber für normales Wasser greift dann doch vielleicht zur Medium-Variante, anstatt zur normalen Variante, wenn ihr Sprudel kauft oder Wasser kauft oder zu stillem Wasser. Es ist sowieso viel besser. Es wühlt den Magen auch gar nicht so auf. Also.
Nein.
Ja, die Schock-News der Woche. Nein, also natürlich ist es sicherlich auch wieder ein da leiden bestimmt auch Unternehmen drunter. Ich möchte das jetzt auch nicht ins zu lächerliche ziehen, aber rein aus der Wasserdebatte her könnte es mir nicht egaler sein. Ich trinke sowieso vor allem Leitungswasser. Oh, übrigens, für die Leute, die denken, vielleicht das mal als kleinen Einschub oder andersrum. Johanna, hast du schon dein heißes Wasser ausgedreht oder wie handhabst du die Situation aktuell?
Ich sitze hier und friere. Es ist so kalt geworden, aber die Heizung bleibt auf jeden Fall noch aus. Aber heißes Wasser haben wir uns jetzt noch nicht abgestellt.
Würdest du das in Betracht ziehen?
Ich würde einfach, ehrlich gesagt, einfach lieber dann weniger oft duschen. Dafür dann aber mit warmem Wasser.
Okay. Denn ich habe tatsächlich jetzt für ein paar Wochen meinen Boiler ausgeschaltet und
Ach,
gerade
krass.
jetzt, gerade in den Sommermonaten, ja, also am Waschbecken, also in der Küche, da brauche ich ohnehin eigentlich nie Heißwasser, weil ich eine kleine Spülmaschine habe und die verwende, um halt zu spülen. Und ich glaube, die erhitzt das Wasser nämlich von selbst. Oder? Oder spült deswegen meine Spülmaschine in der Zeit so schlecht? Weil das Wasser nicht mehr heiß ist, ich weiß es gerade nicht. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich wusste das nicht, aber ich habe das in einem Video bei mir gesagt, dass ich das mache. Und dann meinte jemand in meinen Kommentaren, ja, dann hoffe ich aber, dass du einen Durchlauferhitzer hast oder ein Durchlauferhitzungsding hast, wie auch immer das heißt.
Ja, das heißt so Durchlauf jetzt.
Okay, weil nämlich, wenn durch das heiße Wasser werden Bakterien in den Leitungen abgetötet. Und zwar nämlich die Legionellenbakterien, so heißen die nämlich. Und es ist so, dass die, wenn kein heißes Wasserdurchlauf ist, dass das so dann die perfekten Temperaturen sind, um sich zu bilden. Die können tatsächlich, ich kann das einmal kurz vorlesen, ich habe das, kleinen Moment. Also, ich zitiere mal aus ARD Alpha: Die Legionärskrankheit oder auch Legionellesse, nee, Legionellose, so, führt dann zum sogenannten
Legionärskrankheit. Wow, das wusste ich auch nicht.
Legionärskrankheit.
Ich dachte.
Oder auch Legionelle, mein Gott, Legionellose führt dann zum sogenannten Pontiac-Fieber und der Legionärskrankheit, also Lungenentzündung. Legionellen kommen in natürlichen Gewässern nur selten vor. Sie bevorzugen die von Menschenhand geschaffenen Wasserrohrsysteme. Besonders gefährliche Bereiche für eine mögliche Infektion sind große Gebäude mit langen Wasserleitungen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Altenheime, Großhotels und Schulen, in denen das warme Wasser mehrere Wochen lang still stehen kann und den Legionellen so einen hervorragenden Brutplatz bietet. Aber auch in Whirlpools, Schwimmbädern, Saunen oder sogar auf Campingplätzen ist man vor den Legionellen nicht sicher. So, und wenn halt so warm Wasser dann irgendwann ne, lang rumliegt, weil man halt kein warmes Wasser anschaltet, dann bilden die sich und die können dann eben durch Wasserdampf und generell auch in der Luft sich verbreiten, durch die Lunge kommen. Und seitdem habe ich auf jeden Fall das jetzt so gehandhabt, dass ich jetzt seit ein paar Wochen wieder heißes Wasser anhabe, um da mal wieder so ein bisschen Rotation reinzubekommen. Und ich glaube, ich werde das so im Wechsel machen. Und tatsächlich in einem NDR-Artikel, den ich mir vor einiger Zeit durchgelesen habe, stand auch drin, dass ganz häufig diese Krankheiten öfter auftreten, wenn es Energieknappheit gibt. Wenn Leute nämlich ganz bewusst ihr Gas ausschalten. Also das scheint, wie sagt man, ist eine Korrelation? Nee.
Doch, ja.
Also für alle, die es nicht wussten, bitteschön.
Okay,
Oder hier auch noch ganz kurz kleiner Tipp von ARD Alpha. Experten raten, im gefährdeten Bereichen das Wasser in den Leitungen entweder regelmäßig auf über 70 Grad zu hitzen oder beständig auf eine Temperatur von 60 Grad Celsius erwärmt zu lassen, damit sich die Keime gar nicht erst vermehren können. Dabei muss man aber darauf achten, sich nicht zu verbrühen. Oh Wunder, wenn man den Wasserhahn aufmacht. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß aber auch nicht, wie sich das gestaltet in Mehrfamilienhäusern, ob das dann, weil man ja eigentlich von der gleichen Leitung zapft. Weil mein Gas zum Beispiel kann der Haushalt hier selbst regeln im Prinzip und es läuft nicht über das Haus selbst. Ja gut, apropos Gas, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kam die Einmeldung übrigens, dass Uniper verstaatlicht wird. Das passiert jetzt also, da weswegen wahrscheinlich die Gasumlage, über die ja auch ganz oft gesprochen wurde, ja wieder rückgängig gemacht werden soll. Also ja, ein ziemliches Hin und Her der Bundesregierung, muss man zugeben, auch mit der Mehrwertsteuersenkung für Gas. Ich weiß gar nicht, ob der Ausschnitt aktuell war. Ich bin heute Morgen nur aufgewacht und habe YouTube Shorts aufgemacht. Übrigens ganz große News bei YouTube Shorts. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber YouTube hat gerade was Bahnbrechendes angekündigt, was die Monetarisierung von Shorts und auch von lizenzierter Musik betrifft. Weil YouTube hat sich jetzt vielleicht erinnerst du dich, oder weißt du das auch, wenn man ja Musik auf YouTube verwendet, also auch in ganz normalen Videos, dann werden die ganz oft privat geschaltet oder sind nicht aufrufbar, weil man halt keine Verträge hatte mit den jeweiligen Labels. Da hat sich YouTube jetzt geeinigt, weltweit, mit ganz vielen Labels tatsächlich. Aber das nur als am Rande. Wir tracken back. Shorts, ich bin nämlich heute Morgen aufgewacht mit einem Maischberger-Ausschnitt, in welchem sie Robert ha Habeck gegenüber sitzt und dann sagt, ja, es ist eure Aufgabe, sicherzustellen, dass wir Energie bekommen. Und hat ihn so ein bisschen geroastet. Ich weiß aber nicht, ob der Ausschnitt von gestern Abend war. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube ja, weil ich irgendwo gelesen habe, dass er nämlich zu Gast war bei Maischberger. Ja, naja, aber auf jeden Fall Gasumlage. Das soll wahrscheinlich nicht kommen. Also dann, Pass auf, die Gasumlage sollte ja ungefähr bedeuten, dass 400 Euro pro Jahr, pro Haushalt, je nachdem wie viele Leute da drin wohnen, aber 400 Euro, ich glaube beim Single-Haushalt oder Kleinfamilie, weiß ich jetzt nicht ganz genau, an Mehrkosten entsteht. Die Mehrwertsteuersenkung hätte dafür ungefähr dafür gesorgt, dass 300 Euro davon wieder, wenn die Unternehmen das weitergeben, 300 Euro davon wieder zurückkommen. Das heißt 100 Euro mehr. Wenn jetzt aber die Gasumlage nicht kommt, sondern nur die Mehrwertsteuersenkung, würde das dann bedeuten, dass das Gas um 300 Euro günstiger wird?
Ich habe keine Ahnung. Was würde denn die Verstaatlichung von Uniper überhaupt für Konsequenzen haben?
Ja, die Diskussion darum ist ja tatsächlich, dass die Verstaatlichung eines Energiekonzerns oder Uniper in dem Fall verfassungstechnisch nicht einhergehen kann mit der Gasumlage gleichzeitig.
Ja.
Weil wenn das eine Option ist, dann, also wenn wirklich die Verstaatlichung von Energiekonzernen eine Option ist, dann bräuchte man ja diese lebensrettende Maßnahme der Gasumlage nicht, weil man ja festgestellt hat, okay, wir können sie auch verstaatlichen, die Energiekonzerne. Dementsprechend wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn sie pleite, also wäre es jetzt nicht erstrebenswert, aber ist es nicht so schlimm, wenn sie pleite gehen. Ja, dementsprechend hätte man da die Gasumlage, die man nicht bräuchte, die Mehrkosten verursacht und die eigentlich in Anführungszeichen unnötig wäre. Aber das ist ein bisschen die Diskussion, die sich da gerade dreht. Aber gerade eben kam die Push-Nachricht rein, genau wie mit der Push-Nachricht, dass Putin eine Teilmobilisierung ankündigt, die morgen oder heute starten soll. Also, ja. Wir leben auch in, auch in unserer Abwesenheit ist extrem viel passiert. Auch so viel, dass wir das gar nicht erst aufarbeiten können.
Das stimmt. Ja, das ist wirklich verrückt.
Wir sind jetzt von Kohlensäure zu Putin gekommen. Aber es hängt ja auch Putin, alles. Ja. Es hängt ja auch alles miteinander zusammen.
Genau, und diese, das finde ich wirklich immer wieder Wahnsinn, wie viel und was alles miteinander zusammenhängt. Also, wie gesagt, Düngemittel, Kohlensäure und das hat dann wiederum mit Putin zu tun. Einfach verrückt. Und diese Teilmobilmachung hängt wahrscheinlich mit den angekündigten Referenten zusammen, oder?
Das ging aus der Push-Nachricht tatsächlich nicht hervor. Das waren nur diese ersten Push-Nachrichten, die nur 5 Zeilen hatten und dann war sie auch schon wieder vorbei. Aber ich schätze mal, ja, kann ich mir gut vorstellen.
Genau. Also Putin hat ja angekündigt, am 23. bis 27. September Referenden in Anführungsstrichen zu machen. Ähnlich wie damals 2014 auf der Krim.
Aber ganz kurz, hat das Putin angekündigt oder waren das nicht die Separatisten, die Separatistengruppen in den jeweiligen Gebieten?
Gute Frage.
Ja,
ich habe es einfach mal Putin zugeordnet.
Nee, ich glaube, das hängt natürlich miteinander zusammen, aber die offizielle, soweit ich das verstanden habe, die offizielle Bekanntgabe dessen ging von den jeweiligen russischen Separatistengruppen aus.
Auf jeden Fall geht es um 4 Gebiete in der Ukraine und das ist obviously dann eine Fake-Abstimmung, also Referendum heißt ja Abstimmung. Und es soll darum gehen, ob eben diese 4 Gebiete in der Ukraine zu Russland gehören sollen in Zukunft. Und dass das keine seriöse Abstimmung ist, ist, glaube ich, jedem klar. Die internationale Gemeinschaft hat auch schon gesagt, das werden wir nicht anerkennen, die Ukraine natürlich auch nicht. Und warum Russland das macht, zum einen, wenn die Gebiete dann zu Russland gehören, also bisher sind die Kämpfe ja nicht auf russischem Gebiet, sondern nur in der Ukraine. Und wenn dann diese Gebiete in Zukunft, in Anführungsstrichen, zu Russland gehören, kann Russland sagen, dass es wirklich einen Krieg gibt und einen Angriff auf Russland. Also Russland kann sagen, die Ukraine greift uns an. Und das rechtfertigt dann zum Beispiel eben eine Generalmobilmachung, also mehr Soldaten. Stimmt,
aus Sicht Russlands.
Aus Sicht Russlands, genau. Dadurch stünden diese Gebiete dann auch unter dem Schutz sozusagen von Russland, also von auch der Atommacht Russland. Im Fall von einer Einmischung der NATO mit einem nuklearen Schlag sozusagen droht. Also auf jeden Fall ist es eine neue Eskalationsstufe. Und
Ja, das Problem wird, das Problem wird hier natürlich sein, dass Russland mit ein paar wenigen anderen vermutlich Ländern die einzigen sein werden, die irgendwelche Referenten in dieser Richtung anerkennen werden. Alle anderen Staaten halt nicht. Ich kann ja mal ganz kurz einen kleinen Rückblick machen. 2014 im Mai gab es ja bereits schon mal solch geartete Referenten in Donetsk und Luhansk im Mai 2014. Und um für euch zu erklären, warum damals diese Referenten nicht legitim waren oder warum viele Staaten sie nicht anerkennen und warum man trotzdem von de facto Staaten oft spricht, im Zweifelsfall, kann ich ja mal kurz ein bisschen referieren. Und zwar kann ich auch gerne verlinken in den Shownotes, ist das ein kleiner, aber feiner Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich zitiere einfach mal ein wenig aus deren Artikel, wenn das okay ist, aber ich finde, die haben es gut erklärt. Ein erstes Problem besteht darin, also bei den Referenten von damals auch, dass das Referendum in einem Umfeld von Gewaltbereitschaft und Drohungen durchgeführt wurde. An den Wahllokalen waren bewaffnete Posten aufgestellt. Kann natürlich auch sein, auch in anderen Ländern gibt es das ja auch, aber dann gerade, wenn man demokratiesichernd sein möchte, dann stehen ja oft ja auch beispielsweise Polizisten oder vielleicht auch das Militär im Zweifelsfall, aber nicht, um Leute daran zu hindern zu wählen, sondern um sicherzustellen, dass Menschen wählen gehen können. Aber das ist, es wurde von Entführung von Journalisten, von Schusswechseln im Kontext der Antiterroroperation der ukrainischen Zentralregierung und von Drohungen gegen ukraine-freundlichen Personen berichtet. Ein zweites Problem ist die Organisation des Abstimmungsprozesses. Die Separatisten erklärten zwar, über die Wahlverzeichnisse des Jahres 2012 zu verfügen, gleichzeitig wurden aber aufgrund der geringen Zahl von Abstimmungslokalen Wähler nicht einem bestimmten Lokal zugeordnet. Das ist auch schon mal schwierig. Angaben der Wähler wurden so oft einfach handschriftlich notiert, ohne vor der Stimmabgabe mit einem Wählerverzeichnis abgeglichen zu werden. Ja, schwierig. Also das ist das, was passiert, wenn ihr ja hier bei uns in ein Wahllokal geht. Ihr habt ja euren Perso, da sitzen dann die Leute, gucken, steht ihr eigentlich auf der Liste oder nicht in eurem Wahlbezirk. Und wenn ihr nicht drauf steht, dann könnt ihr da halt nicht wählen gehen. Oder ihr könnt jetzt nicht auch in einen anderen Wahlkreis gehen, um dann da zu wählen. Angaben der Wähler wurden so oft einfach handschriftlich genau notiert, ohne der Stimmabgabe zu werden. Einfache Methoden, mehrfache Stimmabgaben zu verhindern, wie etwa das Einfärben des Zeigefingers, hat man jetzt beispielsweise auch bei den Wahlen, ich glaube in Kenia war es gesehen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Die wurden aber nicht benutzt damals. Es gab in einigen Abstimmungslokalen keine Wahlkabinen, wie die BBC berichtete, die mit einem halben Dutzend Journalisten in der Region präsent war damals. CNN filmte mehrere Personen, die im selben Wahllokal mehrfach ihre Stimmen abgaben. Paul Ronsheimer, den kennen wir ja auch damals schon, spielt er zumindest auch hier eine Rolle. Paul Ronsheimer, Reporter für die Bild-Zeitung, twitterte, dass er mit einem Mann unterwegs sei, der bereits 8-mal abgestimmt habe. Hierzu ist festzustellen, dass es beim Referendum keinen systematischen Einsatz unabhängiger Beobachter gab. Damals internationale Wahlbeobachter nahmen nicht teil, weil das Referendum von den entsprechenden Organisationen nicht als legal anerkannt wurde. Journalisten wurden in der Regel zur Stimmauszählung nicht zugelassen. Bei den Angaben zum Ergebnis muss also allein den Angaben der von den Separatisten eingesetzten Wahlkommission vertraut werden. Ein Beispiel für die resultierende Problematik bietet das entsprechende Referendum auf der Krim. Die Wahlbeteiligung wurde hier mit 83% angegeben, wobei 97% für den Beitritt zur Russischen Föderation gestimmt haben sollen. So, Achtung,
lol.
Achtung. Der Rat für die das passt ja schon, ne? Also 83% haben teilgenommen, 97%. Ja. Aber der Rat für die Entwicklung der Zivilgesellschaft und Menschenrechte beim Präsidenten der Russischen Föderation, ein vom russischen Präsidenten eingerichtetes Beratungsgremium, stellte in einem Bericht zu Problemen der Bewohner der Krim fest, dass, Zitat, nach Meinung praktisch aller befragten Experten und Bürger auf der Krim nach verschiedenen Daten für die Vereinigung mit Russland 50-60% der Wähler stimmten, bei einer Wahlbeteiligung von 30-50%. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums nahmen an den Referenten in Donetsk und Luhansk etwa 32-24% der Stimmberechtigten teil. Das sind aber Schätzungen, deren Grundlagen nicht erläutert werden und so weiter und so fort. Also, aber das sind eben Probleme, warum Staaten dann eben andere Staaten, mal abgesehen von Russland und manch wenigen Verbündeten, dann eben so ein Referendum nicht anerkennen. Aber das ist auch ein Problem. Trotzdem, wenn du auf Google Maps guckst, sind ja Bereiche, die damals, also 2014 schon von Russland annektiert wurden, also die Krim, werden ja da auf Google Maps schraffiert. Mhm. Weil niemand so richtig
weiß, wo die hingehören.
Ja, wobei eigentlich weiß man es schon.
Mhm. Völkerrechtlich, ja.
Völkerrechtlich, aber die Unternehmen wie Google beispielsweise wollen sich dann mit Russland vermutlich nicht verscherzen und grauen es dann irgendwie aus. Aber das sieht man ganz oft auf Google Maps tatsächlich und auch auf anderen Kartensystemen. Ja, also das, vor allem, wenn man sich mal überlegt, wie viel bei der Durchführung einer Wahl dazugehört, ne? Also wie viel Vorbereitung das hat. Mit Verlaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dort mit rechten Dingen zugehen wird.
Ja, ich glaube, eigentlich muss man überhaupt nicht darüber reden. Also, dass das Fake ist, ist, wie gesagt, offensichtlich.
Denke ich auch. Kommen wir zum letzten Abschnitt, in dem ich dir gerne noch ein wenig berichten wollen würde, wie es war, im Bundestag unterwegs zu sein. Ich finde, da gab es zwei, drei kleine Details. Ich war ja von Montag bis Dienstag, habe ich drei kleinen Interviewmarathon gemacht, zusammen mit der linken Co-Vorsitzenden Janine Wissler, dem Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, und einem, der dem FDP-Bundesvorstand angehört, nämlich Jens Tötrine, der ist 28, ein Ticken jünger als ich. Ist immer ein bisschen komisch, wenn ich dann mit so Leuten da sitze, die Bundespolitiker sind und jünger sind als ich. Ich werde da 30 jetzt im Oktober.
Ja, wir kommen jetzt in das Alter, wo man tatsächlich auf derselben Altersstufe oder in seltenen Fällen älter ist.
Ja.
Noch hält sich es in Grenzen, aber ich sag mal so, wir sehen das Ziel.
Wir sehen das Ziel genauso alt werden wie die Politiker. Ganz toll. Nein, weißt du, was ich spannend fand? Man muss ja da durch Sicherheitskontrollen gehen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Eingänge. Man geht ja nicht vorne, also als wenn man jetzt Journalist ist oder Politiker ist, geht man ja nicht durch den Besuchereingang vorne durch die Treppen im Bundestag oder durchs Reichstagsgebäude, sondern du gehst ja durch die angrenzenden Häuser da rein, durch verschiedene Eingänge und das Paul-Löbe-Haus oder wo auch immer und dann gehst du da unten rein. Und tatsächlich mein Kollege und Kameramann hat so ein kleines Taschenmesser dabei, womit er eben die Schrauben des Stativs festdrehte. Ne? Und vielleicht erinnerst du dich, weiß gar nicht, war das letztes Jahr? Wann wurde das Reichstagsgebäude, ja, man muss es ja so sagen, gestürmt? Das war letztes Jahr, oder? Oder war das dieses Jahr? Nee, ich glaube, es war letztes Jahr.
Vorletztes Jahr vielleicht schon. Kommt mir ewig hervor, ehrlich gesagt.
Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall gab es ja einen größeren Vorfall in letzter Zeit oder auch mit der AfD, mit ihren Influencern, die sie eingeladen hat, die für Unruhe gestiftet haben. Und weißt du, mich hat es gewundert. Wir haben natürlich erklärt, hey, er bräuchte das, um halt die Schrauben festzudrehen. Das ist ein Werkzeug für das Stativ. Und es war noch Messer dran. Und nach relativ wenig Beschwichtigung war die Security damit einverstanden. Es hat mich ein bisschen gewundert, muss ich zugeben, dass das so einfach ging. Ich meine, wir waren ja immer betreut, auch von den jeweiligen Pressesprechern. Also wir laufen da ja nicht unbehelligt einfach rum, ne? So ist es ja nicht. Also da ist immer ein Auge auf uns gerichtet sozusagen, wo wir gerade sind und was wir da gerade machen, weil indirekt man soll ja nichts anstellen. Aber das hat mich ein bisschen gewundert. Und kleines Detail, seit diesem Sturm auf das Reichstagsgebäude kann man nicht mehr im Reichstagsgebäude selbst, dem richtigen, nicht mehr auf die Balkone gehen. Also es gibt, wir haben in einem Raum gefilmt, der direkt fast am Plenarsaal war. Nein, da kannst du ja im Kreis gehen, ne? um den Bundestag, das Plenum selbst, kannst du so im Gebäude dann so einen Kreis laufen. Und dann gibt es auch so einen Raum, der so eine Bibliothek ist, wo dann alle aufzeichnet, da stehen so tausende von Büchern, wo dann alle Bundestagsreden aufgezeichnet werden, ne? Die ja von den, Stenografen? Oder heißen die Stenografen? Die das mitschreiben. Immer, wo das dann alles handschriftlich drinsteht. Das ist so eine kleine Bibliothek. Und da ist auch ein Balkon mit so ganz großen Fenstertüren. Und da wurde uns gesagt, ja, seit dem Sturm auf den Reichstag, vorher konnte man dann noch auf die Balkone gehen, relativ easy. Seitdem geht das nicht mehr. Seitdem ist das alles verriegelt und verschlossen tatsächlich, ja. Aber
Fun Fact zum Reichstag. Ich war mal mit 4 oder 5 Jahren mit meinen Eltern in Berlin und dann haben die zu mir gesagt, wir gehen jetzt in den Reichstag. Und ich habe immer Reichstag verstanden. Und dann war ich so sauer, weil das haben wir direkt, nachdem wir im Zoo waren, gemacht. Und dann sind wir natürlich irgendwann vom Zoo, mussten wir aufbrechen dahin. Und dann war ich so sauer, dass ich den Zoo verlassen muss für Reis. Daran musste ich immer denken, wenn jemand Reichstag sagt.
Ja, das ist die Kleider Johanna ist da, also das, ich kann es mir gut vorstellen. Aber warst du dann enttäuscht, als du da warst? Das ist die Frage. Also.
Nee, dann fand ich es cool wegen der Kuppel.
Ah ja. Ja, die ist ein Magnet, ne?
Ja.
Ist übrigens krass, ich habe mich am Wochenende auch nochmal über die Nazi-Pläne von Hitler unterhalten. Der ja.
Was man halt so macht am Wochenende.
Ja, aber der wollte ja auch, ich weiß gar nicht, wie das Gebäude heißen soll, irgendwas mit Germania, glaube ich, aber der wollte ja auch das neue Gebäude bauen mit einer Kuppel, die so groß wäre, die, soweit ich das im Kopf habe, statisch nicht gehalten hätte. Also das haben mal Physiker oder Ingenieure ausgerechnet und das hätte, diese Kuppel wäre so groß gewesen, die hätte nicht gehalten. Ich glaube im Humboldt-Forum, dieses neue Museum, da sind genau diese Miniaturbauten der Pläne auch nochmal zu sehen. Ich war leider nicht dort, muss ich mir irgendwann nochmal anschauen. Ja, aber war trotzdem spannend. Also Janine Wissler, es war ein kleiner Marathon und man merkt so, wer hat am meisten zu verlieren und wer nicht. Also Jens Dottrine, der ist ja ein relativ unbeschriebenes Blatt, der war ja auch der Bundesvorsitzende der Juli, also der jungen Liberalen, ist jetzt im Bundesvorstand auch und so, der ist halt, der lässt sich auf Spiele ein wie, was würdest du eher machen, X oder Y? Und auch ein Dietmar Bartsch, ich meine, der hat auch was zu verdienen, aber der ist schon so lange mit dabei, der ist mit allen Wassern gewaschen und findet so eine gute Mischung, finde ich, aus, was ist gute Mischung, findet eine Mischung aus, hey, ich sage meine Standardantworten, aber ich kann hier auch noch mir was leisten und es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich hier was sage. Während Janine Wissler, ne, also die Linke hat ja gerade ein paar Problemchen, da hast du schon gemerkt, die, ja, die ist da nicht so frei von.
So frei im Moment.
Nee, gar nicht.
Dann können wir euch auf jeden Fall die Interviews hier ans Herz legen, egal ob ihr sie jetzt auf YouTube anguckt oder hier im Podcast anhört. Und noch eine kleine Empfehlung für meinen Arbeitgeber sozusagen. Logo hat mal wieder, beziehungsweise eine Logo-Kinderreporterin hat mal wieder Olaf Scholz getroffen. Und die haben zusammen Tabu gespielt. Und wenn ihr das Es ging um Themen wie Schule und außerdem wurde er gefragt, wie er zu den Kinderrechten steht und ob die ins Grundgesetz sollten. Also guckt auf jeden Fall das Interview noch an. Ihr findet es bei logo.de. Würde mich freuen. Und wir hören uns.
Ja, aber Moment, hallo. Folge. Moment. Ich,
oh,
hallo.
Oh.
Hallo, ich habe auch noch eine Empfehlung. Was soll das denn jetzt hier? Also, da wird man einfach im Podcast geschmissen, das ist ja eine Frechheit. Denn, weißt du, was ich gemacht habe am Sonntagabend, kurz vor den Interviews, ich habe lineares Fernsehen geschaut. Und weißt du, welches? Ach, krass, ne? Und zwar habe ich nämlich Sat.1 geschaut und da lief nämlich Harry Potter. So, und in der Werbung habe ich dann gesehen, dass Sat.1 nämlich, das passt nämlich auch gut zu dem Kinderinterview, dass nämlich eine ganze Schulklasse im Kanzleramt zu Gast war und mit so, ich weiß gar nicht, 10-Jährigen oder so, und Olaf Scholz gegrillt hat. Und das war ein Format. Das hat Sat.1 irgendwie auf die Beine gestellt. Das,
und hast du dir das schon angeguckt?
Nee, das kam dann ja erst. Ganz kurz. Moment, sorry, wir müssen, Entschuldigung, Breaking News, die diesen Podcast beeinflusst. Wir haben doch gerade eben gesagt, dass durch die Verstaatlichung von Uniper eventuell die Gasumlage fallen könnte. Gerade kommt eine Push-Nachricht rein, Habeck oder der Bund, Moment, die Push-Nachricht muss tatsächlich auf meinem Smartphone noch laden, das geht nicht ganz so schnell. Jetzt ist sie da. Bund hält laut Habeck an Gasumlage fest. Trotz der Verstaatlichung des Energiekonzerns Uniper hält Bundeswirtschaftsminister Habeck an der umstrittenen Gasumlage fest. Diese werde kommen, sagte der Minister auf einer Pressekonferenz.
Okay.
Also vergisst einfach, was wir gesagt haben davor, aber wer weiß. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da das letzte Wort schon gesprochen ist. Nee, ich habe mir es nicht angeschaut, weil das kam dann erst montags abends, glaube ich, also einen Tag später. Mhm. Aber da dachte ich mir noch, okay, spannend, auch ein Kinderformat mit Herrn Olaf Scholz. Und kleiner Funfact noch am Rande, ich glaube, habe ich das vor dem Podcast erzählt? Ich glaube ja, das heißt, du weißt es schon, Janine Wissler ist mal den Marathon in Frankfurt gelaufen. Das wurde mir noch vom Pressesprecher nach dem Gespräch mitgeteilt. Hat mich ein bisschen geärgert, dass ich das nicht vorher wusste, weil das hätte ich, weil ich glaube, beim nächsten Mal gehe ich mit Olaf Scholz und oder Janine Wissler laufen und führe dabei ein Interview, weil beide ja offensichtlich laufbegeistert sind.
Das würde mir sehr gut gefallen. Und daraus machen wir dann ein neues Format, das heißt Marvin läuft. Und dann triffst du alle wichtigen Menschen aus der Politik beim Joggen.
Was glaubst du denn?
Beziehungsweise, man darf es ja nicht Joggen nennen, sondern Laufen.
Ja, gut, nee, für die Interviews würde ich Joggen nennen, weil, weil im richtigen Lauftempo da zu sprechen, ciao. Was glaubst du denn, wer wäre denn gut im Laufen? Also Olaf Scholz, Janine Wissler, ich glaube Christian Lindner. Obwohl, Christian Lindner könnte auch so einer sein, der irgendwie gar nichts drauf hat im Laufen.
Also ich weiß, dass seine Frau gerne läuft, weil sie das immer auf Instagram postet, so ihre Strecken.
Ja, du bist ja insgesamt auch eine kleine Promi-Checkerin.
Na klar. Aber da sie nie postet, dass er dabei ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Christian Lindner Sport macht.
Ich glaube, Karl Lauterbach hat richtig alte Sportklamotten, weil der einfach einer ist, der noch so die Sportklamotten aus den 80ern noch trägt und sich nie was Neues angeschafft hat.
Ja, und ich glaube, der macht auch Gymnastik.
Mm, Yoga.
Nee, das ist zu modern.
Meinst du?
Ja, ich glaub, der macht eher so komische Übungen, die er schon immer macht. Aber auch nichts, was zu krass ist, weil das dann vielleicht die Gelenke kaputt macht oder so. Und ich meine, Laufen ist ja auch nicht so gesund für die Gelenke. Also das kann ja sehr abnutzend sein. Deswegen.
Ja, das stimmt. Annalena Baerbock wäre vielleicht noch eine Kandidatin. Vielleicht hast du es mitbekommen. Jetzt sind wir ein bisschen im Trivialen, aber Annalena Baerbock war zu Gast bei einem Basketballspiel und gab es ja auch ein Foto mit Dirk Nowitzki. Da ist sie, glaube ich,
also ich gesehen, ja.
Ich glaube, sie ist auch sportbegeistert. Übrigens, Annalena Baerbock war, Entschuldigung, jetzt kommen wir so ein bisschen in die kleinen Geschichten rein, aber es gab, glaube ich, dass, wenn ihr das Interview schaut mit Jens Teutrine, wenn das dann online geht, dauert noch ein bisschen, da sieht man in der Spiegelung, sieht man zwei, drei Flaggen, und zwar die Deutschlandflagge, die europäische Flagge, die draußen vom Bundestag wehten, und die tschechische Flagge, weil nämlich, es hat, 2 Stunden, nachdem wir da raus waren, hat da irgendein Fest stattgefunden abends, wo Annalena Baerbock auch zu Gast war, so im Hinterhof des Reichstages. Und wir haben uns so gefragt, als wir vorbeigelaufen sind, außen, wir waren nicht auf dem Fest, als wir an der Spree waren, da hat man Lautsprecher gehört und jemand, der auf der Bühne stand. Ich meinte so zu Gustav, Kameramann, sag mal, ist das Annalena Baerbock, die da spricht? Wir mussten so 3-4 Mal hinhören, aber es war tatsächlich Annalena Baerbock. Also. Ja, sie war noch nicht zu Interview, noch nicht zu Gast. Mal schauen, wann das passiert. So.
So.
Wir haben jetzt sehr lange gesprochen tatsächlich, eine lange Ausgabe. Das stimmt. Aber ich finde eine lange Ausgabe für einen
einer langen Pause.
Und bis hin zu einer neuen regulären Folge ist es, glaube ich. Ja. Okay. So, aber wir hören uns ja dann bald schon wieder bei den Interviews und
genau.
Danke euch.
Danke dir.
Merci.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.